Mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung im Auf geht's, der Reha-Podcast, geht es um Beatmung und um eine Wohngemeinschaft. Mehr nach dem Teaser.
Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Diejenigen, die uns per Video, also bei YouTube zum Beispiel, verfolgen, die sehen, dass ich heute per Zoom mit jemandem verbunden bin. Und die, die öfters dran teilnehmen an dieser Sendung oder die es schauen, wissen, wer das ist. Aber die junge Dame darf sich nochmal kurz selber vorstellen. Ja, wer bist du denn?
Ja, ich bin Kira Nordmann, Geschäftsführerin und Gründerin der Immerda GmbH. Heute 10 Jahre alt geworden. Also die immer da. Die immer da GmbH, nicht ich. Und genau, also schon ein ganzes Stück dabei. Und ja, wir haben hier einen Intensivpflegedienst, die immer da GmbH, und wir betreuen tracheotomierte und künstlich beatmete Patienten in ihrer eigenen Häuslichkeit und in Wohngemeinschaften.
Okay. Ja, wir hatten ja schon mal eine Sendung über euer Behandlungsportfolio gemacht. Im Übrigen ganz spannend, 10 Jahre ist es her, dass wir nicht gemeinsam, aber getrennt beim Anbieter am Starnberger See diverse Seminare begonnen haben. Und wir konnten vorstellen, dass unser Leben sich seitdem ein bisschen geändert hat, kann man mal so sagen. Und ja, insofern total lustig. Und ja, liebe Wiebke, danke, dass du uns so aufs richtige oder andere Gleis gesetzt hast. Also den Starnberger See nochmal.
Ja, ja, absolut, absolut.
Ja, und Wiebke macht weiter einen tollen Job da und ja, Grüße an die Fresh Academy. So, jetzt aber schnell zu der Beatmung. Also du hast mich damals angeschrieben, hast gesagt, ey, wir haben hier ein tolles Reading-Projekt und da möchte ich ein bisschen was drüber erzählen. Und dann habe ich gefragt, so was ist denn Reading und was ist das eigentlich? Vielleicht erklärst du einfach mal, was dieses Reading-Projekt oder Beatmungsentwöhnungsprojekt, kann man das so sagen, was das bedeutet, wer da reinkommt, mit wem ihr das zusammen macht, und dann stelle ich so für die eine oder andere Frage, und ich hoffe, diese Fragen hauen dich nicht aus dem Sattel. Also,
Gerne. Also, ja, Weaning bedeutet erstmal grundsätzlich Entwöhnung, in dem Fall Entwöhnung, in unserem Fall Entwöhnung vom Beatmungsgerät, vom Respirator. Mhm. Also Menschen, die nicht selbstständig oder nicht dauerhaft selbstständig atmen können, sind entweder über einen Luftröhrenschnitt oder eine meistens Mund-Nasen- oder Nasenmaske non-invasiv beatmet, über den Luftröhrenschnitt invasiv. Diejenigen, die sich damit auskennen, selber betroffen sind, die kennen die Begrifflichkeiten. Und die Entwöhnung, die versuchen wir schon sehr lange zu forcieren. Auch wenn es gibt ja auch Leitlinien natürlich zur Entwöhnung, die sagen, das darf man zu Hause nicht machen, was wir auch bis zum Ende hin gar nicht können, weil letztendlich der Luftröhrenschnitt zum Beispiel, das muss ja auch chirurgisch dann meist wieder geschlossen werden oder es wird ein Pflaster draufgeklebt irgendwann. Aber was wir machen können zu Hause und in Wohngemeinschaften ist, schrittweise die Beatmungszeiten zu reduzieren. Und dafür beschäftigen wir unter anderem AtmungstherapeutInnen. Mhm. Und die begleiten das dann, unsere Fachpflegekräfte, Experten der außerklinischen Beatmung, Anästhesie- und Intensivfachkräfte. Und wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Mhm. Dort befindet sich ja die Neurofrühreha, die ganz früher von dem Professor Zieger geleitet wurde,
Chefarzt. Der zwischenzeitlich übrigens das Bundesverdienstkreuz auch bekommen hat, ne?
Aber, ach, spannend. Ja. Oh, wow, das habe ich irgendwie verpasst. Das ist spannend.
Hey, du hörst
mich immer gratulieren.
Du hörst Reha-Podcast nicht. Mensch, Wiederholungssendung extra wegen Bundesverdienstkreuz, aber wiederholt. Ja. Klasse.
Okay. Ja, sehr gut. Cool. Zieh ich mir rein. Ja.
Also Neuronetzwerk WSRMs, da ist ja derjenige, der es leitet. Und der hat es damals aufgebaut. Ne? Der war ja eigentlich nur in Neurologie und kam aus Sander Busch dann nach Oldenburg und hat dann eine Menge bewegt und auch heute.
Genau, und jetzt im Rentendasein ja dann die das Neuronetz WSRMs gegründet. Ich war übrigens auch Gründungsmitglied. habe da aktiv mit unterstützt. Ja, dann hat das der Martin Groß übernommen als Chefarzt und wir haben, seitdem er hier aktiv ist, haben wir eine ganz starke Verbindung mit dem evangelischen Krankenhaus, weil wir halt wirklich fachlich gut aufgestellt sind und das Krankenhaus auch gemerkt hat, Mensch, also wenn wir da mal was machen in der Richtung, also eine eigene, ein eigenes Intensivpflegezentrum für die Nachsorge, dann mit immer da. Und so hat sich ergeben, es gibt ja den Neubau eines Ärztehauses direkt gegenüber vom e.V., mit großem Parkhaus in der Auguststraße ist das für die Leute, die regional so ein bisschen sich auskennen. Und da entsteht ganz oben in der Belle Etage, in der wunderschönen, im wunderschönen Penthouse quasi eine WG mit 12 Plätzen. Das Ganze nennt sich Intensivpflegezentrum im August-Carré. Und dort haben wir uns vorgenommen, das Thema Weaning nochmal stark zu forcieren. Auch weil es jetzt ganz andere Möglichkeiten gibt mit dem Intensivpflege- und Reha-Stärkungsgesetz in diese Richtung. Ärztliche Zusammenarbeit wird stark geschürt, wieder Vorstellungen von Patienten, die beatmet sind in Krankenhäusern. Wir wollen den Patienten ermöglichen, dass sie nicht jedes Mal rüber müssen ins Krankenhaus, wo sie wieder aus der eigenen Umgebung rausgerissen werden, sondern dass sie auch dauerhaft dort leben können, bis sie schrittweise von der Beatmung eben entwöhnt werden. Denn im Krankenhaus muss das manchmal so schnell gehen und die Betten müssen wieder frei werden, oder? Es wurde irgendwie alles getan und die Patienten schaffen es einfach nicht mit diesen ganzen Piepen und drumherum und Medikamenten da so richtig runterzukommen. Und ich glaube, dafür ist dann so eine Wohngemeinschaft, die wirklich etwas kleiner und gemütlicher und ein bisschen häuslicher eingerichtet ist, der richtige Ort, um dann den nächsten Therapieschritt zu gehen. Und dann aber ganz eng im Ärztehaus eben zusammen mit dem evangelischen Krankenhaus, mit den tollen Therapeuten, die die dort haben, mit allem, was irgendwo dazugehört, sind wir so gut eingebunden und haben die perfekte Infrastruktur, dann diese Themen da zu bearbeiten.
Okay, dieses Intensiventwöhnungskarré am Augustplatz, das ist ja die alte Feuerwehrwache oder da, wo sie mal gestanden hat. Ja. Wer ist denn der Träger? Gibt es da ein eigenes Unternehmen oder gehört das Unternehmen dir oder gibt es da irgendwie verschiedene, die daran beteiligt sind?
Genau, das ist eine neue GmbH, eine neue Gesellschaft und die wird betrieben oder besteht aus den beiden Gesellschaftern Evangelisches Krankenhaus, Evangelische Krankenhausstiftung und immer da GmbH. Also wir sind beide beteiligt.
Okay.
Und betreiben das gemeinsam.
Okay, super. Die nächste Frage ist, wer ist denn Kostenträger für so eine Wohngemeinschaft? Weil da werden ja, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, Pflege, Atemtherapeutinnen und Therapeuten und so weiter und so weiter, ist da sehr, sehr personalintensiv. Ja. Wer ist denn Kostenträger für sowas? Weil die Landschaft ist ja so, dass am liebsten keiner, abgesehen mal von Haftpflichtversicherungen oder Berufsgenossenschaften, da nicht wirklich die Kosten übernehmen wollen. Also wer ist der Kostenträger? Pflegekassen und so, ich glaube, die werden da schon ein bisschen schwierig sein, oder?
Habt ihr da also die Pflegekasse, genau. Es gibt die Pflegekasse übernimmt auch einen kleinen Teil. Es kommt immer ein bisschen auf die Diagnose und auf den Umfang der vitalen Gefährdung an. Also ist jemand vital gefährdet, weil er tracheotomiert ist, diesen Luftröhrenschnitt hat, dann können sich ja die Atemwege verlegen, durch Sekret zum Beispiel. Oder die Beatmung muss überwacht werden, sonst ist derjenige, kann eben nicht ohne atmen. Und der oder diejenige Person, die betroffen ist, braucht eine 24-stündige Betreuung und Interventionsbereitschaft durch Pflegefachkräfte. Die Grundlage dafür ist die spezielle Krankenbeobachtung, die jetzt dann aber in der neuen Rahmenvereinbarung auch als AKI, als außerklinische Intensivpflege definiert wird. Also dafür wird es einen ganz neuen Rahmenvertrag geben. Bisher fallen wir unter häusliche Krankenpflege. Und das ist auch gut gewesen, spezielle Krankenbeobachtung, 24 Stunden, Krankenkasse hat bezahlt. Und jetzt läuft es dann eben über den 37c und da dann den Paragraf 132l, das ist jetzt ganz viel Gesetzkram, aber das ist sozusagen die rechtliche Einordnung, nicht mehr Paragraf 132a Rahmenvereinbarung, sondern L.
Ich frage auch nur, weil
Ja.
wird jetzt zu kompliziert, aber ich frage auch nur, weil die Angehörigen, die dann solche Menschen begleiten, die haben natürlich Angst, was bleibt alles bei mir hängen, kann ich das nicht mehr
Okay.
mir leisten, etc., etc., etc. Also wichtig ist, dass es da Kostenträgermöglichkeiten gibt und die
Ja.
wahrscheinlich auch bei der Überleitung vom EV oder einem anderen Krankenhaus in diese Wohngemeinschaft wahrscheinlich dann auch dann vorher geklärt werden, gehe ich mal von aus.
Vorher involviert, genau. Im Rahmen des Entlassmanagements muss es vorher geklärt werden. Dass also die Verordnung, sobald der Bedarf, der Intensivpflegebedarf feststeht, wird erstmal sowieso zum Kostenträger geschickt. Dann wird schon mal aus der Ferne begutachtet anhand von Arztberichten und Pflegeberichten und so weiter. Und dann, wir starten auch immer mit einer Genehmigung. Das bedeutet auch, dass die Kosten für die Pflegekräfte und den gesamten Pflegeaufwand übernommen wird. Die Mietkosten, genau wie in Pflegeheimen auch, das sind ja dann diese sogenannten Hotel- oder Investitionskosten, das wird dann vom Kunden selbst übernommen. Bei uns sind das um die 700 Euro, das kann ich so sagen. Das ist der Eigenanteil, der da so entsteht.
Okay, das ist ja noch tragbar. Na gut, es kommt immer drauf an. Also nicht für jeden ist das tragbar. Das muss man auch sagen.
Ja. Es richtet sich auch ein bisschen nach der Pflegestufe. Da gibt es so eine Kostenabgrenzungsrichtlinie. Also
es wäre ja hier mal eine Idee, über eine Stiftung nachzudenken für die Leute, die das nicht sich leisten können und die dann halt da doch trotzdem die Möglichkeit haben, das zu machen.
Ja.
Okay, gut. Warum? Also du hast gesagt, das geht alles so schnell und so weiter. Wie lange dauert das denn ungefähr, also im Durchschnitt? Kannst du das sagen, bis so ein Mensch von der Beatmung entwöhnt worden ist? Und ja, wir haben uns vorher unterhalten, es gibt halt die Menschen auch, die dann euch schnell verlassen, weil sie wirklich den Genesungsturbo einlegen und wie so eine Rakete abstarten und dann ja schnell in die nächste Station oder ins nächste Treppenstufchen kommen können in der Teilhabe und Rehabilitation. Letztendlich ist es ja auch der erste Schritt zur Teilhabe wieder, also aus dem Krankenhaus dann wieder auch dann in so eine Wohnform zu kommen, ist ja alles eine Teilhabefrage. Ja, wie lange dauert es ungefähr? Kannst du da was zu sagen? Oder kann man, also klar, es ist immer individuell, aber dass sich die Leute so sagen können, so könnte so lange dauern halt. Ne?
Ja,
klar,
ja.
Bei dem einen geht es länger und bei dem anderen geht es ganz schnell. Gerade bei diesen Long-Covid-Patienten dauert es ja manchmal aufgrund der Betroffenheit der Lunge, dauert es ja manchmal lange. Ne?
Genau, bei Long-Covid habe ich keine Praxiserfahrung, keine persönlichen in unserem Unternehmen. Wir hatten keinen einzigen Patienten, der sich also weder bei uns infiziert oder angesteckt hat, noch dass wir einen übernommen haben. Wir sind ja hier in Oldenburg auch waren wir wirklich nie so stark betroffen. Das sind sozusagen die guten Nachrichten. Bei allen anderen Fällen kann ich sagen, es kommt ja immer auf das Krankheitsbild an. Wir betreuen ja Patienten, die sind neurologisch betroffen, zum Beispiel aufgrund von ALS, Muskeldystrophie oder ähnliches. Das sind Erkrankungen, die sind ja fortschreitend in der Regel. Und da kann man einfach noch schauen, dass man wirklich mit Training und so weiter den Zustand aufrechterhält und ein bisschen hinaus, also herauszögert, dass die Verschlechterung eintritt durch Therapien. Sprechen wir nicht von Entwöhnung. Das muss man einfach so sagen. Dann gibt es die Patienten, die aber nach einem Unfall beispielsweise einen hohen Querschnitt haben oder Patienten, die multimorbide sind, also mehrere Erkrankungen haben und operiert wurden und unter OP ist irgendwas passiert, also Komplikationen, weshalb sie nicht von der Beatmung abgekommen sind. Und das sind diejenigen, also die Unfallpatienten nochmal anders, da erlebt man das auch schon mal, dass das innerhalb von 6 Monaten klappt. Und die Patienten, die unter OP beispielsweise einfach sich so verschlechtern, dann auf der Intensivstation nicht besser und besser werden, weil sie sich noch irgendwas eingefangen haben, eine Lungenentzündung, häufiger Fall, oder sie aspirieren still irgendwie. Das merkt man dann ja nicht sofort, dass da irgendwie Nahrungsreste oder so angesaugt werden.
Ja.
Das sind die, bei denen kann das auch so 6 Monate bis 12 Monate dauern. Also das sind dann schon die 6 Monate ist dann schon der Turbo, sage ich mal. 12 Monate ist eher so realistisch, ja. Und das schafft man eben im Krankenhaus nicht einzuplanen, dieses Zeitfenster. Diejenigen, die bei uns landen, muss man aber auch dazu sagen, sind ja die es im Krankenhaus nicht innerhalb von 6 Wochen oder 3 Monaten geschafft haben. Es gibt auch welche, die den Superturbo schon auf der Intensiv- und Weaning einlegen im Krankenhaus. Ja.
Okay.
Die kommen dann halt
gar nicht. Die praktisch schon den Restschubs bei euch brauchen. So.
Ja, genau. Die brauchen dann einfach nochmal dieses ankommen, kein Piepen im Hintergrund, nicht so viel Gewusel, ganz allein im Zimmer, eigene persönliche Gegenstände, ein Hund, der da vielleicht nochmal durchflitzt, so normal einfach, normales Leben.
Klasse. Wir hatten es vorhin kurz, wir trennen uns jetzt mal vom Thema Beatmung, da können wir mal drüber nachdenken, wenn auch noch weitere Erfahrungen so vielleicht im Jahr da sind oder so, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen noch, oder kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Teilhabe war vorhin das Stichwort. Wir sprachen darüber, dass also der Übergang vom Krankenhaus in diese neue Wohnform, in diese Wohngemeinschaft schon eine Teilhabe ist. Und ja, du bist ja so ein Erfindungsturbo, was Teilhabe und solche Sachen betrifft. Ja. Ja, du hast ein neues Projekt vor oder du machst es schon. Und ja, vielleicht erzählst du, da geht es auch mal wieder um eine Wohngemeinschaft. Aber erklär mal, worum es geht.
Ja, also ich habe ja gerade schon erzählt, was wir für eine Klientel haben, wer bei uns betreut wird. Und da sind ja auch Patienten durchaus dabei, die schon auch eher älter sind. So. Mhm. Aber ganz einige wenige sind eben auch jung, kognitiv fit, zum Beispiel nach Unfall oder auch muskuläre Erkrankungen, neuromuskuläre Erkrankungen. Und diese Menschen, das kann man sich vorstellen, die fühlen sich jetzt in so einer Wohngemeinschaft mit 19 anderen, die kognitiv stark eingeschränkt sind, die finden da jetzt keinen Anschluss. Ne? Da Freundschaften aufzubauen, wirklich persönliche Kontakt und Austausch, den herzustellen, das passt nicht, weil das sind, da kann man nicht mehr von einer Schicksalsgemeinschaft sprechen, was wir eigentlich wollen, sondern das sind junge Menschen, ich sage auch mal Mitte 20 bis Mitte 50, die sagen so, und ich will noch arbeiten und vielleicht sogar zur Schule gehen, studieren. Ja. Ich möchte laut Rockmusik hören oder was auch immer für eine Musikrichtung. Und für die haben wir jetzt kleine Wohngemeinschaften auf dem Kasernengelände, die wir sonst als reine Intensivwohngemeinschaften bezeichnet haben. Das sind jetzt Teilhabe-WGs. Da wird von uns, von unserem Dienst, maximal ein Patient betreut, ganz normal 1:1, quasi wie in der eigenen Häuslichkeit. Und da hinzu kommen Menschen, die im persönlichen Budget, also im Arbeitgebermodell unterwegs sind, die sich selbst ihre Assistenz organisieren und zusammen mit ihren Kostenträgern, wer auch immer die dann sind, ja, das ist ja manchmal auch Sozialhilfeträger, Krankenkasse, kann aber auch mal ein Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer sein, die dann da die Assistenz stemmen. Und da kommen im Grunde die zusammen. Wir haben dann noch einen Anbieter mit im Boot. Mavi heißen die. Mavi Budget Assistenz Oldenburg. Die machen dann quasi diese Begleitung der Menschen, die eine Assistenz brauchen und organisieren dann so ein bisschen mit das Personal und sind auch mal beim Hilfeplangespräch dabei. Und das dann wirklich Eingliederungshilfe, was wir bisher gar nicht so hatten. Das tangieren wir jetzt an der Stelle, weil wir uns da zusammengetan haben.
Okay. Hilfeplangespräch ist aber nicht das Teilhabe, die Teilhabeplanung. Das gibt ja die Vorschriften 19 fortfolgende SGB 9. Das ist wahrscheinlich was anderes, ne? Oder ist es genau das? Weil das in meiner Erfahrung ist, ich habe jetzt drei Fälle, wo ich mit den betroffenen Unfallopfern versucht habe, eine Teilhabeplanung trägerübergreifend zu initiieren. Und das ist von den Kostenträgern alles abgelehnt worden. Sie wollten nicht, ja genau, gesetzlicher Anspruch wird nicht umgesetzt. Da ist noch ganz viel Nachholbedarf. Gut, es geht dann auch auf anderen Wegen, aber gut. Begründung war immer Corona. Ich meine, ich habe jetzt mit polnischen Kollegen eine relativ große Konferenz am Montag gehabt. Das geht auch, ja. Also das ist ja so, man kann Plangespräche auch über Teams, Zoom oder sonst was machen. Ist ja nicht das Problem. Aber es geht hier um nicht das Teilhabegespräch, sondern um das Hilfsplangespräch.
Also was genau, da geht es auch um Hilfsmittel zum Beispiel. Ja. Sowas. Also das kommt ja immer genau darauf an, um welche Themen es geht. Hilfeplangespräche gibt es ja auch, wenn das Jugendamt involviert ist, ja, oder eben mehrere Kostenträger involviert sind. Und das ist genau der Fall in diesem Moment.
Okay, super. Ja. Du hast gerade so ein unbewusstes Timeout-Zeichen.
Sorry, meine Kollegin fragt, ob ich Zeit habe. Und ich habe nur so gemacht, weil ich signalisieren wollte. Ich bin gerade im Gespräch.
Klasse. Ja, aber wir sind ja jetzt fertig. Du hast eine ganze Menge erzählt.
Ja.
Und ja, wenn das bei euch Interesse geweckt habt oder ihr Fragen habt, dann schickt uns gerne unter info@reamanagement-nord.de eine E-Mail und ich werde die Fragen dann an Kira weiterleiten. Und dann sage ich, Kira, hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Ja, und danke, dass du dich gemeldet hast. Und ja, dann sage ich mal tschüss aus Alfhausen. Und
tschüss aus Oldenburg.
Ja, schöne Grüße nach Oldenburg. Na, bis dann.
Okay. Dankeschön. Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.